Ja, einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr hergekommen seid zu einer neuen Reihe, die wir starten. Ab jetzt wird es immer so monatsweise gehen, dass wir einen Monat ungefähr in dieser Reihe sein werden und im anderen Monat dann weiter in der Apostelgeschichte. Ja, und wir wollen heute mit dieser neuen Reihe starten, um das Leben der Jünger Jesu zu studieren und zu sehen, wer waren eigentlich diese Männer? Was mussten sie lernen? Was waren ihre Lebenslektionen in ihrem Leben mit Jesus, in ihrer Zeit mit Jesus? Und was da so bei im Vordergrund stehen wird, ist die Frage, welche Erlebnisse, das kannst du dich fragen heute, welche Erlebnisse, die uns überliefert sind, welche hättest du gerne mit Jesus erlebt? Stell dir vor, der Sohn Gottes, er wird Mensch, freiwillig und lässt sich bereits nach ewigen Zeiten vom Himmel her senden auf diese Welt, um bei den Menschen zu wohnen. Und während er auf der Erde lebt, wurde er wohl in dieser Zeit zu der bekanntesten Person, die es in diesem Bereich gab. Jeder wollte ihn sehen. Jeder wollte Jesus sehen. Jeder wollte mal bei ihm sein. Wenn Jesus in eine Stadt kam, kamen die Menschen von überall her. Überall hat sich herumgesprochen, wenn Jesus dort war. Und alle Menschen wollten dort sein, um ihn einmal erleben zu können. Wahrscheinlich war das eine der 10 Dinge, die man gemacht haben muss, bevor man stirbt, Jesus zu hören und zu sehen. Die Kranken, sie wollten von ihm geheilt werden, sie wollten ihn sehen, weil er ihre einzige Hoffnung auf Heilung war. Menschen wollten Jesus befragen zu den aktuellen Fragen des Lebens. Andere wollten Jesus seine Vollmacht sehen, weil sich überall rumspricht, noch nie hat jemand so gepredigt, wie er es getan hat. Und die meisten Menschen wollten sowieso Hauptsache all diese Wunder sehen, die Jesus tun konnte. Und jetzt stell dir einmal vor, das ergreift dich irgendwie und du folgst diesem Jesus nach. Du gehst mit ihm irgendwo hin und er wird zu deinem Lehrer und ganz viele Menschen, sie folgen ihm von überall her. Und du bist irgendwie dabei und du hörst mehr Predigten als alle anderen. Du siehst mehr Wunder als alle anderen. Und irgendwann entscheidet sich Jesus, eine Auswahl von 12 Personen zu treffen, mit denen er am meisten Zeit verbringen will. Und du bist eine dieser Personen. Du bist eine davon. Welche Situation würdest du am liebsten mit Jesus erlebt haben? Welche Fragen würdest du Jesus stellen, wenn du mit ihm Tag ein, Tag aus durch das Land wandern könntest? Welche Charaktereigenschaften Jesu würden dich interessieren, die du mehr sehen wollen würdest, weil es für dich vielleicht von hier aus 2000 Jahre später irgendwie so weit entfernt scheint? Welche Fragen würdest du Jesus stellen? Vielleicht wärst du gern dabei, während Jesus die 5000 Männer, dazu noch all die Frauen und Kinder, sättigt und das Brot einfach nicht weniger wird. Bei uns dauert es ungefähr 5 Minuten, dann ist das Brot weg. Und dort haben viele tausend Menschen gegessen und gegessen und es hört einfach nicht auf. Ich würde dort wahrscheinlich stehen und ziemlich dumm gucken, wenn ich das miterleben könnte. Vielleicht wärst du auch einfach gern dabei, als Jesus verklärt wurde, wo so wenig Menschen dabei waren, als Mose und Elia zu Besuch sind. Vielleicht würdest du gern sehen, wie Jesus die Pharisäer in ihre Schranken weist und auf jede Fangfrage, so klug sie auch gewesen sein mag, eine Gegenfrage hat und sich rauswinden kann. Vielleicht würdest du auch sehen wollen, wie Jesus die Frau vor der Steinigung bewahrt. Ich wäre gern dabei gewesen, als Jesus den Tempel gereinigt hat und andere dort verprügelt und sie verjagt hat. Wenn du mit Jesus unterwegs sein könntest, so wie die Jünger es waren, was würdest du gerne mit ihm erleben? Welche Momente, von denen du weißt, dass sie stattgefunden haben, es gab weit mehr, welche dieser Momente hätten dich am meisten geprägt? Welche Fragen würdest du loswerden wollen? Welche Dinge, die Jesus getan hat, würden noch viel größere Fragezeichen bei dir hinterlassen? Und was würde dich so faszinieren an diesem Menschen? Wisst ihr, unsere Vorstellungen, die wir so über Jesus haben, die müssen wir immer wieder neu überdenken. Wir haben oft eine Sichtweise über Jesus, die nicht ganz damit übereinstimmt, wie die Bibel ihn selbst darstellt. Ein Beispiel dafür. Auf der einen Seite können wir sagen, Jesus hat völlig sündlos gelebt, hat keinen einzigen Fehler gemacht, zumindest nicht vor Gott. Er war absolut perfekt. Und er hat ein Herz für Sünder. Er kam, um Sünder zu treffen und sie zum Vater zu führen. Und er hatte dieses offene, dieses weite Herz für diese verlorenen Menschen. Und er steht da auf diesem Berg und er weint über Jerusalem. Er ist barmherzig und liebevoll und hat sich diesen Menschen so angenommen, die Schwachen getragen. Und das sehen wir so oft bei Jesus an ganz vielen Stellen. Auf der anderen Seite aber ist Jesus auch sehr rebellisch. Rebellisch gegen die jüdischen Gesetze, gegen die Vorschriften, die Menschen gemacht haben, gegen die Gesellschaft. Auch wenn er Gottes Gesetz bis zum letzten Buchstaben erfüllt hat, das der Menschen hat er nicht bis auf den letzten Buchstaben erfüllt. Er war zornig, vertreibt den ganzen Mark aus dem Tempelhof. Jesus ist unberechenbar gewesen, auch für die Menschen, die mit ihm unterwegs waren. Letztendlich wusste niemand, was Jesus als nächstes tut oder sagt. Und die Menschen, sie liebten ihn, weil er sie faszinierte. Aber nicht nur das, die Menschen liebten Jesus nicht nur dafür, was er getan hat und worüber er gesprochen hat, sondern viele Menschen, sie hassten ihn auch. Weil sie ihn nicht haben wollten, weil sie ihn nicht hören wollten, weil sie ihn nicht sehen wollten. Das Einzige, was sie wollten, war, Jesus letztendlich aus dem Weg zu räumen und ihn am Kreuz sterben zu sehen. Und da stellt sich für uns natürlich zu Recht die Frage, warum war das so? Warum ist das so gewesen? Welches Ziel hatte Jesus auf dieser Erde? Warum kam er auf diese Welt? Nur um zu sterben? War das alles? Warum tat Jesus das, was er tat, während er auf diesen Straßen unterwegs war? Nun, bevor wir uns mit dem Leben der Jünger beschäftigen, wollen wir heute ein bisschen den Kontext, den Zusammenhang erarbeiten. In welcher Zeit hat Jesus gelebt? Was war dort so aktuell? Und warum waren die Meinungen über Jesus so unterschiedlich? Es gibt wohl viele Gründe, warum Jesus kam. Ich will heute vor allem vier Aspekte beleuchten, damit wir zuerst eine Vorstellung haben über das Leben und Wirken Jesu und dann einordnen können, warum es wichtig war, dass die Jünger das erlebt haben, was sie letztendlich auch erlebt haben. Und so möchten wir heute vor allem einen nahbaren Jesus betrachten, einen Jesus, der auf diese Welt gekommen ist und durch den die Menschen selbst Gott sehen konnten, was sein Auftrag und seine Nähe bedeutete. Nun, einerseits können wir sagen, Jesus kam, um zu enttäuschen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir die Evangelien lesen, wird uns das immer wieder neu auffallen. Jesus kam letztendlich auf diese Welt, um andere Menschen, und zwar sehr viele von ihnen, zu enttäuschen. Aber damit wir das besser verstehen können, müssen wir kurz in diese Zeit eintauchen und eine gewisse Zeit vorher, bevor Jesus Mensch wurde, damit wir verstehen, wer in dieser Zeit eigentlich das Sagen hatte, wer den Einfluss hatte und warum es für Jesus eine schwierige Zeit auch gewesen war, hier auf dieser Erde zu sein. Wenn wir das Alte Testament fertig lesen, dann kommen wir irgendwann bei Malachi an, im Alten Testament, und dann merken wir, oh, da ist eine ganz große Funkstille, bis wir in Matthäus landen. Da passiert 450 Jahre gar nichts. Zumindest aus Sicht der Bibel passiert dort nichts. Und am Ende von diesem Propheten Malachi, da sagt er es ungefähr so in Kapitel 3, Vers 19, dass es ein großes Weltgericht geben wird. Und an diesem Tag, wenn Gott dieses Unheil über die Welt und über die Gottlosigkeit freigibt, dann werden die Juden über die Gottlosen triumphieren und sie werden sie wie Staub unter ihre Füße zertreten. Und nach dieser Aussage ungefähr passiert 450 Jahre, also fast ein halbes Jahrtausend, nichts. Zumindest nichts, was die Bibel berichtet. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen zu meinen, dass dort nichts passiert wäre, dass sich dort nichts entwickelt hätte. In dieser Zeit ist sehr viel passiert. Und die Welt und das Volk Gottes verändert sich durch und durch. Nach dem Wiederaufbau Jerusalems durch Esra und Nehemia ist der Eifer für das Reich Gottes vor allem nach innen gerichtet und sie kümmern sich um sich selbst und versuchen, das alles wieder aufzubauen. Aber schon schnell müssen sie diese Oberherrschaft der Perser akzeptieren, die dann bis 330 vor Christus geht. Und dann kommt so eine Ablösung, dann kommen die Griechen durch den Alexander den Großen, der die Perser besiegt. Und dann gibt es halt keinen Mann im Volk Gottes, der den griechischen Goliath, sage ich mal, besiegen kann. Und so bleiben die Griechen eine ganze Weile da und der Einfluss, er wird immer größer und die jüdischen Verhältnisse, die werden immer schwieriger, weil sich all das Griechische, das sie eigentlich am Anfang gar nicht so gern hatten, es wohnt unter ihnen und es vermehrt sich immer mehr und es ist zwar relativ friedlich, aber ihre Sichtweisen und ihre Lebenseinstellung der Griechen wird bei den Juden auch immer mehr Programm in ihrem Lebensalltag. Und so funktioniert es ungefähr 150 Jahre, dass Griechen und Juden gut nebeneinander und miteinander leben können, bis ungefähr 170 vor Christus. Und dann fängt es an zu kriseln, dann kommen die Probleme, weil die konservativen Juden, sage ich mal, immer mehr Bedenken haben, weil die griechische Kultur immer mehr Anklang findet bei diesen Juden und sie übernehmen. Und dann eskaliert es ein bisschen durch diese Sportspiele, die werden immer nackt ausgeübt zu diesem Zeitpunkt und die Juden werden dann ausgelacht eben von den Griechen wegen der Beschneidung und das gefällt ihnen nicht und dann machen viele Juden eben den Kompromiss, etwas an der Beschneidung anpassen zu wollen. Und es kommen Unruhen und die Griechen, sie reagieren dann brutal darauf und verbieten die Beschneidung, verbieten Gott zu opfern. Und dann gibt es so im Volk Gottes einen Priester namens Mattathias. Und er geht her und tötet mit einem Dolch einen Juden, weil er den Griechen opfert. Tötet nicht nur den Juden, sondern auch den griechischen Aufseher mit. Und dann entsteht ein größerer Aufstand. Dieser Mattathias, er trägt den Beinamen Makkabäus und wird gefeiert. Und er zieht sich dann zurück auf einen Berg, weil er verfolgt wird mit seinen 5 Söhnen und von da an fängt so ein Krieg an um den Tempel. Es geht ein paar Jahre und alle denken, jetzt geht's wieder los. Jetzt sammelt Gott sein Volk wieder zurecht. Jetzt kommt alles wieder unter Kontrolle durch diesen Makkabäer-Aufstand. Die Juden werden dann unabhängig, weil sie den Tempel zurückgewinnen und gründen einen eigenen Staat wieder. Aber das bleibt nicht lange gut. Sie verbinden das Amt des Königs mit dem Amt des Hohepriesters, was vorher nie so gewesen ist. Und es geht immer weiter bergab. Sie geben sich griechische Vornamen und treiben es schlimmer als ihre Vorfahren. Und dann nach diesem Zeitablauf der Makkabäer entsteht eine neue Gruppe. Die kennen wir dann ganz gut, weil sie uns in den Evangelien vorgestellt wird. Das sind die Pharisäer. Die Pharisäer kennen wir ganz gut, sie treten auf. Eigentlich ursprünglich waren das Laien, die sich gefragt haben, wie können wir eigentlich vor Gott heilig leben? Sie haben sich gefragt, wie können wir Gottes Wort wieder ernst nehmen, weil die Makkabäer das ja nicht tun. Also gehen sie her und fangen an, nach dieser Überzeugung zu handeln und zu leben. Zuerst selbst die Schriften zu studieren und dann Kommentare dazu zu schreiben, weil sie der Ansicht sind, wenn wir es schaffen, heilig zu leben, dann wird Gott sein Volk segnen, indem er den Messias schickt. Aber wahrscheinlich wartet Gott so lange, bis wir das schaffen. Und so sind sie mit dieser Sichtweise herangegangen und wurden zuerst gar nicht so ernst genommen, aber es wurde dann immer größer und protestierten und kritisierten die Makkabäer mit diesem Verhalten. Naja, die Makkabäer, sie wollten das sich nicht so sehr gefallen lassen, also ließen sie hunderte Pharisäer kreuzigen, alle auf einmal, und zwangen ihre Frauen und Kinder dabei zuzusehen und sie auch anschließend zu töten. Und dieses Massenmartyrium, sage ich mal, gibt diesen Pharisäern so einen großen Aufschub, dass sie vom Volk gefeiert werden als diejenigen, die wirklich geistlich und heilig leben wollen und dafür bestraft werden. Und sie werden immer höher angesehen und sie werden gefeiert von den Juden. Und so schreiben sie keine neuen Lehrvorschriften, sondern sie schreiben eigentlich Kommentare zu den Gesetzesbüchern und beschäftigen sich mit Auslegungsfragen, was die Juden damals nicht wussten. Zum Beispiel, wie kann jemand, der sich gerade im Krieg befindet, den Sabbat heiligen? Dafür gab es keine wirkliche Vorschrift und sie haben sich mit sowas auseinandergesetzt, um den Juden Hilfeleistung dafür zu geben. In dieser Zeit, bevor Jesus lebte, gab es vor allem 2 Pharisäer und diese Pharisäer waren sehr bekannt. Der eine hieß Hillel, das war so der Liberale, so der Menschenfreund. Und dann gab es einen anderen, Schamai. Und das war eher so ein konservativer Fundamentalist. Und beide gründeten ihre Schulen und sie waren so ein bisschen gegeneinander ausgerichtet. Vor allem in der Frage der Ehescheidung hatten sie Probleme. Und die Situation war zugespitzt. Da gab es die Schüler von Hillel und die Schüler von Schamai. Und sie haben immer gegeneinander gekämpft und ausgetauscht darüber. Aber das Anliegen der Pharisäer am Anfang war eigentlich eine Reformation der Makkabäer. Sie wollten dieses zügellose Leben, das weg von Gott abgedriftet war, wieder in eine gute Richtung lenken. Sie wollten ein heiliges Leben vor Gott leben. Darum ging es ihnen eigentlich. Es gab aber noch außer den Pharisäern andere, die haben das noch viel ernster genommen. Die waren noch viel weiter oben. Das waren die Essener. Sie haben sich dann abgesondert, die sind in die Wüste gegangen mit ihren Familien. Sie haben sich, wenn dann, überhaupt nur von Brot und Wein ernährt, ansonsten sehr strenge Diät gehalten und lebten nach den Worten Gottes. Sie waren viel strenger als die Pharisäer. Die gab es auch. Noch eine weitere Gruppe gab es, es waren die Zeloten, die Eiferer, wörtlich genannt. Und sie meinten irgendwie, das Reich wiederherstellen zu können durch Gewalt. Also hatten sie immer ein Dolch dabei, um irgendeinen halbherzigen Juden, wenn es nötig ist, abzustechen oder einen Römer, wenn er ihnen in die Hände kommt, eben umzubringen. Das waren die Zeloten. Es ist nicht wirklich eine Gruppierung gewesen, aber es gab überall irgendwie im Land Zeloten, die sich das zur Aufgabe gemacht haben und im Auftrag Gottes so gehandelt haben. Zu einer anderen Stelle werden wir dann mehr nochmal auf die Zeloten eingehen, nur damit wir es mal gehört haben. Das waren so die Gruppen, die es zu dieser Zeit gab und was sich alles entwickelt hat zwischen Malachi und Matthäus. Und jede dieser drei Gruppen, sie wollten eigentlich eine Sache erreichen. Sie wollten eine bessere religiöse oder wirtschaftliche, geistliche Art aufbauen, wie das Volk Gottes leben kann. Die Strategien waren eben unterschiedlich. Die Pharisäer, sie wollten den Menschen besser machen. Sie wollten moralisch besser vor Gott leben. Die Essener, sie wollten sich absondern, sie wollten sich selbst wegstellen und an eine andere Stelle stellen und nichts mit all den anderen Juden zu tun haben, weil sie eben viel besser war. Und wenn einer dann einen Fehler gemacht hat oder gesündigt hat, wurde er direkt rausgeschmissen aus dieser Absonderung in der Wüste. Und die Zeloten, sie haben es eben durch Gewalt und durch Kämpfe gemacht und durch Brutalität. Und genau in dieser Zeit, als all diese Gruppen da sind und leben und Einfluss haben auf das Volk, lebt auf einmal Jesus mitten unter ihnen. Und alle diese Gruppen, sie beanspruchen für sich selbst, den Weg zu wissen, den Weg zu kennen, wie Gott wieder in den Vordergrund gerückt werden kann, damit es dem Volk Gottes bald wieder besser geht. Nun, und Jesus kommt jetzt genau in diese Zeit hinein und beginnt, Menschen zu heilen, Wunder zu tun, größer zu predigen als jeder Pharisäer und Rabbi, den es damals gab. Und die Menschen fragen sich, ja, wer ist das jetzt auf einmal? Warum kann der so predigen? Warum kann der so Wundertaten vollbringen? Ist er vielleicht die Lösung für unser Problem? Ist er vielleicht der bessere Makkabäer oder der große, vollkommene Pharisäer, der das Reich aufbaut? Und die Tatsache war, dass im Verlauf von Jesu Wirken die meisten Menschen aber nicht immer begeistert von ihm blieben, sondern die Regel war, sie kamen alle an einen Zeitpunkt, wo sie enttäuscht von Jesus wurden. Ich will durch ein paar Stellen mit euch gehen, um euch das zu zeigen. Zunächst können wir sehen, dass die Enttäuschung, die Menschen über Jesus hatten, nicht nur Jesus traf, sondern Johannes auch selbst. Also Johannes der Täufer ist damit gemeint. Und Johannes der Täufer war nicht aus leichtem Holz geschnitzt. Es war sehr grob, wie er war. Er lebte in der Wüste. Er ernährt sich von Heuschrecken und so. Und Johannes, er predigt das Reich Gottes, er tauft Menschen und sie kommen alle ihm in die Wüste entgegen, um sich eben von ihm taufen zu lassen und seine Lehre zu hören. Und viele waren ohne Zweifel der Ansicht, dass er der Messias war. Aber Johannes, er stellt sich hin und sagt, nee, ich bin's nicht, könnt ihr vergessen. Ich bin nicht der, auf den ihr wartet, das wird ein anderer sein. Ich bereite nur diesen Weg vor. Und dann heißt es, weil Jesus angegriffen wird, und hier wird sichtbar, was die Menschen über Jesus und über Johannes sagten in der Aussage von Jesus. In Matthäus 11, Vers 18 heißt es dann, denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank. Und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Also im ersten Schritt sehen wir, dass Menschen in der Form unzufrieden sind. Einerseits mit Johannes, weil er lebt wie ein Hinterwäldler, der nicht isst und nicht trinkt, der irgendwo weit draußen ist und sagen, er hat einen Dämon, er ist besessen. Und Jesus, der mitten unter den Menschen ist, da wo Sünder sind, der mit ihnen isst und mit ihnen trinkt, er wird ein Fresser und Weinsäufer von ihnen genannt und ein Freund von Zöllnern und Sündern, was Menschen damals nicht getan haben. Und sie waren enttäuscht von ihm. Sie waren enttäuscht, weil Jesus einfach ihre Erwartungen nicht erfüllt hatte, genauso wie es Johannes war, der sie enttäuscht hat. Aber auch weiter können wir sehen, und dafür gibt es so viele Belege, ich habe nur einen ganz kurzen genommen, dass viele Menschen ihre Hoffnung derart auf Jesus setzten, dass sie dachten, ja, Jesus wird jetzt kommen und er wird uns befreien aus der Herrschaft der Römer, indem er ein sichtbares politisches Reich aufbaut. Und sie meinten, Jesus würde sie dann befreien, würde die Römer verjagen und von da an würde es irdisch für das Volk viel besser laufen. Sie sahen also die Erlösung für Israel vielmehr darin, dass sie irgendwie frei werden von irgendeiner Herrschaft, aber nicht so sehr im geistlichen Sinn. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, ist er unterwegs mit den Jüngern von Emmaus. Und in ihren Worten wird dann dieser Unmut so deutlich, dass sie sagen, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist dies heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist, also seitdem er gestorben ist. Diese Jünger von Emmaus also, sie haben wahrscheinlich, so wie die anderen Jünger auch, enttäuscht auf das Ende von Jesus gesehen. Warum? Weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt hatte. Weil er nicht so gewesen ist, wie sie dachten, dass er sein muss. Und so gingen sie geknickt und traurig nach Hause, weil das mit Jesus doch nichts war, weil die Römer ja immer noch da waren. Wir sehen auch, dass die Menschen enttäuscht werden, weil Jesus die Königsanfrage von ihnen ablehnt. In Johannes 6 lesen wir diese Geschichte, wo Jesus diese vielen tausend Menschen sättigt mit Brot. Und das war ein sehr großes, ein sehr besonderes Zeichen, was sehr Eindruck hinterlassen hat bei diesen Menschen. Und sie waren sehr begeistert davon, auch noch lange danach. Sie haben ihn danach wieder aufgesucht und sie dachten, ja, das muss doch jetzt der große und wahre sein, der große Prophet, von dem die Rede ist, von dem das Wort Gottes spricht, und den machen wir jetzt einfach mal zum König. Und sie wollten es gewaltsam machen. Dann heißt es in Vers 14, Johannes 6, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder zurück auf den Berg, er allein. Sie wollten also Jesus packen und sie wollten ihn zum König machen, aber Jesus wollte das nicht. Obwohl Jesus die Herrschaft über alle Dinge hat, aber er wollte von ihnen nicht als sein König gefeiert werden, weil das nicht sein Auftrag war. Und er enttäuscht die Menschen hier, weil sie denken, das war das ultimative Zeichen. Und Jesus zieht sich dennoch zurück, weil er nicht so ist, wie sie es gerne gewollt hätten. Aber die Menschen sind auch enttäuscht über die Wunder und über die Lehre Jesu. Viele Menschen, sie liefen Jesus nach, nicht weil sie der Überzeugung waren, dass Jesus der Christus ist, den sie brauchen, sondern sie liefen ihm nach, weil er ihnen kostenloses Essen beschert hat. Und ich verstehe das. Wenn jemand tausende Menschen sättigen kann, einfach so, durch ein Gebet, würde ich dem wahrscheinlich auch nachlaufen. Und sie suchten ihn und würden das gerne nochmal sehen und sahen so einen großen Vorteil für sich selbst, bei Jesus zu sein, um das miterleben zu können. Und Jesus sagt dann zu ihnen, Matthäus 6, 26, noch im gleichen Kapitel, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Viele Menschen, sie gingen Jesus nur deshalb nach. Sie waren darüber enttäuscht und sie haben Jesus darüber identifiziert oder darauf reduziert, dass er sie satt machen kann, ohne dass sie dafür Geld zahlen müssen. Sie wollten ihn so gern, so dringend sehen. Und wahrscheinlich, wenn er predigte, wurden sie unruhig, weil sie vielleicht wieder ein neues Wunder erleben sollten und wollten, um Jesus zu feiern. Aber auch all diese Menschen, sie wurden letztendlich enttäuscht von Jesus, weil sie in Jesus einen Entertainer, einen Unterhalter gesucht haben. Sie wollten diesen Entertainer Jesus, aber er zeigte sich ihnen oft gar nicht so. Oft bot Jesus ihnen gar nicht mehr diese Show, die sie doch bei ihm so dringend sehen wollten. Sie wollten große Wunder und große Taten sehen und liefen Jesus deshalb nach und werden letztendlich enttäuscht. Und am Ende sehen wir auch die Enttäuschung über das Kreuz. Auch in der Kreuzigung sehen wir, wie die Menschen enttäuscht werden von Jesus. Jesus hängt dort am Kreuz und all die Menschen stehen um ihn herum. Da gibt's Vorbeilaufende, die bleiben stehen und schauen ein bisschen zu. Das war damals Absicht so, dass man an öffentlichen Orten gekreuzigt wurde. Und sie dachten, ja, das ist doch der Jesus, der all das getan hat, der all diese Wunder getan hat, der es mit all den Pharisäern aufgenommen hat, der all diese Tricks kann. Mal schauen, was jetzt passiert. Und sie rätseln, wird er sich befreien? Wird Elia kommen, um ihm zu helfen? Wird Gott irgendwelche Engel schicken, die Jesus dann herausbefreien? Oder kann er sich da irgendwie wegbeamen oder sonstige Dinge tun? Und sie versuchen dann durch Provokationen und durch Zitate, die Jesus gesagt hatte, noch irgendwie ein Wunder aus ihm herauszukitzeln. Noch eine letzte Sache zu sehen. Und das machten alle möglichen Menschen. Das waren Vorbeilaufende, die dort einfach auf unterwegs waren. Das waren die Soldaten. Das waren die Übeltäter, die mitgekreuzigt wurden. Das waren die Schriftgelehrten. All diejenigen, die dort standen, sie verhöhnten ihn. Ich lese diese 2, 3 Verse vor. Aus Matthäus 27, Vers 39 vor allem. Die vorübergehen aber lästerten ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die Hohenpriester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Wir merken, die Menschen haben immer noch nicht verstanden, wer Jesus eigentlich war. Sie haben immer noch nicht verstanden, dass es nicht Jesus sein primäres Ziel gewesen ist, Menschen zu begeistern durch Wundertaten. Menschen zu unterhalten, sondern das Evangelium für sie Wirklichkeit werden zu lassen. Deshalb kam Jesus auf diese Welt. Am Ende des Weges, den Jesus ging, hatten die Menschen für ihn nur noch eine Enttäuschung parat. Am Ende hat er ihre ganzen Erwartungen gar nicht erfüllt, die sie hatten. All ihre Wünsche und Sehnsüchte, die sie auf Jesus gesetzt haben, waren unerfüllt. Und jetzt sehen sie ihn dort hängen, ohne noch irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden. Und in gewisser Weise kam Jesus deshalb. Er kam, um Menschen in ihren falschen Vorstellungen über ihn enttäuschen zu lassen. Er kam nicht, um uns zufriedenzustellen. Er kam nicht, damit er genauso ist, wie wir uns ihn vorgestellt haben, um der Jesus zu sein, den wir so gern hätten. Nein, er kam, um der zu sein, der er ist. Und das hat die Menschen enttäuscht. Und manchmal kann das auch in unserem Leben so passieren, dass wir Dinge von Jesus erkennen und sehen, und das passt nicht damit zusammen, wie wir uns Jesus vorgestellt haben. Manchmal führt Gott uns Wege, die wir Gott so gar nicht zuschreiben wollen würden. Wie könnte Gott Freude an so einem Weg haben? Manchmal passieren Dinge, die uns immer wieder weiter verfolgen und uns beschäftigen und uns nicht in Ruhe lassen. Wir fragen uns, das passt doch gar nicht mit Gott zusammen. Warum ist Gott so? Ja, er ist so, wie er ist. Und wir können es nicht ändern. Und manchmal sind wir enttäuscht darüber, wie Gott Wege führt. Manchmal sind wir enttäuscht darüber, wie Gott zu uns ist. Aber nicht, weil Gott uns enttäuscht, sondern weil Gott unsere Erwartungen nicht erfüllt, die wir ungerechtfertigt an ihn gestellt haben. Also Jesus kam einerseits, um Menschen zu enttäuschen, aber auch, um zu richten. Er kam auch, um zu richten. Jesus kam, um die falsche Religion der Schriftgelehrten und Pharisäer zu richten und ihre Falschheit, die sie in sich getragen haben, aufzudecken. Er kam, um ihren Scheinglauben zu durchleuchten und deckte auf, dass das ein völlig falscher Ansatz ist, heilig vor Gott zu leben. Wir müssen uns vorstellen, dass die Pharisäer die Elite waren. Wenn jemand Fragen hatte zum Glauben, zur Bibel, zur Tora, dann gingen sie zu ihnen. Das war die Anlaufstelle für die Unterweisung, für den Ratschlag, für die Seelsorge, für all die Dinge, die sie gebraucht haben in Fragen rund um das Leben mit Gott. Sie gingen zu ihnen. Aber ihr Ansatz war völlig falsch gewesen, das zeigt Jesus ihnen, nicht nur durch noch mehr Gebote, noch mehr Satzungen, noch mehr Kommentare zur Tora, sondern was sie brauchen, und das haben sie nicht verstanden, war eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und wir merken sehr schnell, das passiert ganz schnell in den Evangelien, dass die Pharisäer einen Hass auf Jesus hatten. Das wird schnell deutlich, wenn wir die Evangelien lesen. Sie haben Jesus letztendlich gehasst. An vielen Stellen wird uns das dann berichtet, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer und all die, die dazugehörten, immer wieder neue Wege gesucht haben, um Jesus aus dem Weg räumen zu können und um ihn umbringen zu können. Und das Volk, es macht es ihnen schwer, weil sie Jesus so gern hören. Sie hören Jesus gerne, wie er predigt im Tempel und so weiter. Und so heißt es in Lukas 19, 47, und er lehrte täglich im Tempel. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten aber, ihn umzubringen. Und sie fanden ihn nicht. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing an seinem Mund. Sie wussten nicht, wie sie Jesus überliefern könnten. Sie wussten nicht, wie sie Jesus aus dem Weg räumen konnten, weil die Menschen ihn so geliebt haben. Also auf der einen Seite wurde Jesus geliebt von den Menschen. Sie suchten ihn, sie wollten ihn hören, sie wollten Zeichen und Wunder sehen. Und Jesus war die beliebteste Person überhaupt. Aber auf der anderen Seite sind wir die anderen Menschen, die ihn hassen. Weil er die Menschen vom Pharisäertum abhält, sie von dieser falschen Religion zum wahren Gott führt. Und häufig kamen sie dann zu Jesus und stellten ihm Fragen oder sie schickten ihre Diener. Und die Diener kamen zu Jesus und stellten ihm Fragen, ob er sich jetzt kritisch zu irgendwelchen Themen äußern würde. Und sie saßen wahrscheinlich den ganzen Tag herum und haben sich Fangfragen überlegt, wie sie Jesus in eine Falle locken können, damit die Menschen dann nicht mehr auf ihn hören und sie ihn umbringen können. Aber Jesus erkannte in jeder Situation und in jeder Frage, was sie mit ihrem Herzen damit bezwecken wollten, stellte entweder eine Gegenfrage oder antwortete auf eine Weise auf diese Frage, die es den Pharisäern unmöglich macht, diesen Plan zu verwirklichen. Und warum tun sie das? Was ist ihre Motivation? Matthäus 27, Vers 18 heißt es, dass die Pharisäer alles, was sie getan haben, aus Neid getan haben. Sie waren neidisch auf Jesus. Jesus, er drängt sie weg zur Seite, weil sie dadurch ihr Ansehen verlieren, ihren Respekt verlieren, den sie so hart erarbeitet hatten. Viele von den Pharisäern, und das dürfen wir jetzt nochmal in Erinnerung rufen, sie haben sich abschlachten lassen. Sie haben nicht nur sich selbst abschlachten lassen, sondern auch ihre Frauen und Kinder, um angesehen beim Volk zu sein, um gefeiert zu werden beim Volk. Aber jetzt wollten sie diesen Jesus, der eine Gefahr für sie geworden ist, auf den sie so neidisch waren, der ihnen die Anerkennung und den Respekt und die Ehre vom Volk wegnimmt, sie wollten ihn aus dem Weg räumen, damit sie selbst so sein können, wie Jesus ist. Damit es nur noch sie als Experten über das Wort Gottes gibt. Nicht nur die Pharisäer haben so gedacht, auch immer wieder fingen Juden an, Jesus zu hassen. Also das Volk selber, es fing an, Jesus zu hassen und ihn töten zu wollen, weil er zum Beispiel Gott seinen Vater nannte und den Anspruch auf sich nahm, selbst Gott zu sein. Die Frage ist also irgendwie, was stimmt mit den Pharisäern nicht? Was ist das Problem mit ihrer Religion? Was kritisiert Jesus an ihnen oder warum ist das so falsch? Wisst ihr, es gibt wahrscheinlich keine größere Gefahr für einen Menschen, als einen äußeren Schein des Glaubens auszuleben, ohne echten Glauben in sich zu haben. Es gibt keine größere Gefahr für einen Menschen, nach einem äußeren Schein hin so zu leben, wie es eigentlich in uns aussehen sollte, es aber nicht ist. Religion befürwortet oder bewirkt meistens eine Form von Selbstgerechtigkeit, weil sie den Menschen in den Vordergrund stellt. Den Pharisäern ging es viel mehr um sich selbst, dass sie gerecht sind, dass sie es wissen, dass sie alle Dinge beantworten können. Es ging ihnen gar nicht so sehr um Gott, es ging ihnen nur um sich selbst. Und Jesus, er verurteilt sie weil sie ihr Herz vernachlässigen, weil sie äußerlich rein zu sein scheinen, aber innerlich voller Bosheit und Sünde. Und ihr Leben scheint nach außen in Gott zu gehören, aber im Herzen ist nichts davon zu sehen. Und Jesus kommt zu ihnen und er überführt sie und er richtet sie für diesen falschen Glauben, den sie den Menschen vorleben. Und er zeigt ihnen, dass all das nicht notwendig ist, um gerettet zu werden, sondern sie eine Beziehung zu Gott brauchen und darin der wahre Glaube besteht. Aber die Pharisäer, sie sind treu. Sie sind ihrem Unglauben treu. Bis zum Schluss. Obwohl Jesus die Pharisäer verurteilt, obwohl er ihnen zeigt, dass sie ein neues Herz brauchen und all diese Gleichnisse auch für sie gegolten haben, wird ihr Hass gegen Jesus nur größer, immer größer. Und darin wird diese Tragik auch so sehr sichtbar. Ursprünglich hatten sie das gar nicht vor. Ursprünglich haben sie sich gefragt, wie können wir heilig vor Gott leben? Ursprünglich war ihr Wunsch und ihr Gedanke, wie können wir heilig vor Gott leben und das dem Volk vorleben, damit Gott seinen Messias sendet. Sie wollten gewissermaßen eine Vorbereitung schaffen. Eine Vorbereitung, damit endlich der Christus kommt. Und jetzt leben sie darin und bauen sich Zäune und Mauern ihrer Selbstgerechtigkeit und leben das aus, leben eine Religion aus. Und dann kommt der Christus. Und sie erkennen ihn nicht. Sie wollen ihn nur töten. Wie groß ist die Gefahr, auch für uns, einen äußeren Schein aufzubauen, uns Menschengebote aufzubauen, uns eine Lebensweise anzueignen, die nicht unserem gläubigen Herzen entspricht. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir einen äußeren Schein gebaut haben, aber ein kaltes Herz dahinter ist. Aber Jesus kam auch ganz sicher, um zu retten. Jesus kam sicher, um zu retten. Das ist der Gegensatz zu dieser Tatsache, dass viele Menschen in Jesus entweder eine Enttäuschung sahen oder einen Feind, den sie verabscheuten und aus dem Weg räumen wollten. Viele Menschen fanden in Jesus auch einen Heiland und einen Erlöser, den sie brauchten. Und Jesus sagt das an einer Stelle sehr treffend, warum er gekommen ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Dafür ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Nun, die Menschen, die enttäuscht waren und die Menschen, die Jesus hassten, sie sahen sich selbst nicht als verloren an. Sie hatten kein Bedürfnis nach Rettung und auch kein Bedürfnis nach Jesus. Das war ihr Problem. Aber Jesus kam auf die Welt und begegnete dort vielen Menschen, die wussten, dass sie verloren sind. Die wussten, dass sie Sünder sind. Die wussten, dass sie einen Heiland und Erlöser brauchen. Und er wurde Mensch und er lebte hier und er verkündigte das Evangelium. Und verkündigte es nicht nur, sondern er bewirkte es selbst am Kreuz. Und viele Menschen, die Jesus begegneten, sie erkannten in ihm den, der er wirklich ist. Und wie viele von uns, die wir hier sitzen, haben früher Jesus nicht wirklich erkannt, aber er hat sich uns gezeigt. Wir haben gesehen, wie er wirklich ist und wir haben geglaubt und er ist auch für uns zum Retter und zum Heiland geworden. Aber das sahen nicht viele Menschen, das sahen auch nicht alle Menschen, sondern vielmehr eine Minderheit. Die meisten Menschen sahen in Jesus alles Mögliche, aber nicht ihren eigenen Retter. Nicht unbedingt das, was er wirklich war. Wie traurig muss das sein. Stell dir vor, du lebst auf dieser Welt zur gleichen Zeit, in den gleichen Jahren, im gleichen Moment und in der gleichen geografischen Lage, wie der Sohn Gottes, der Mensch wird. Und dann lebst du nicht nur im gleichen Augenblick, sondern du siehst ihn, wie er Menschen gesund macht, wie er predigt. Vielleicht sogar als Vorbeigehender, wie er am Kreuz hängt. Und du checkst es nicht. Du verstehst nicht, wer er ist. Du siehst ihn, du hörst ihn, du erlebst ihn, aber du erkennst nicht, wer er wirklich ist. All die Juden, sie hielten sich für gläubig. Sie meinten, zu Gottes Volk gehören zu können und sich an die Regeln zu halten. Aber Jesus macht ihnen deutlich, dass sie nur durch ihn gerettet werden können und er der einzige Weg ist und es keinen anderen gibt. Aber sie verstanden es oft nicht. Ist das nicht heute auch ähnlich bei uns? Jesus wird zitiert, wenn es um Nächstenliebe geht. Er wird als einen guten Mensch behandelt, der mal gelebt hat und der Großes getan hat, aber nur weil die Menschen ihn akzeptieren, dass es ihn gab und dass er hier war und dass er großartige Reden gesprochen hat, heißt es noch lange nicht, dass er auch ihr Heiland und ihr Erlöser geworden ist. Nun, zwischen diesen Fronten lebt Jesus. Es gibt die Menschen, die enttäuscht sind und die, die es noch nicht sind, die ihm nachlaufen. Es gibt die, die ihn hassen. Und es gibt die, die ihn lieben, weil sie in ihm die Rettung finden, weil sie in ihm den Christus sehen. Und die Lage für Jesus, sie spitzt sich immer mehr zu und die Menschen reden immer mehr davon, ihn töten zu wollen. Und Jesus weiß das, weil er in ihr Herz hineinsieht. Und er weiß auch, dass er nicht mehr lange leibhaftig auf dieser Welt sein wird und dass er nicht dabei sein wird mit seinem Körper anwesend hier auf dieser Welt, wenn die Gemeinde gegründet wird, wenn die Apostel beginnen zu predigen und die Gemeinde gebaut wird. Sie werden nicht dabei sein oder er wird nicht dabei sein, sondern nur die Jünger. Also Jesu Ende ist bereits beschlossen und ist sicher. Und weil Jesus letztendlich immer mehr die Zeit davon rennt, muss er etwas tun. Er muss vorbereiten, was nach ihm kommt. Das ist das, was wir als vierten Aspekt seines Wirkens und seines Auftrags sehen können. Jesus kam, um vorzubereiten. Menschen auszuwählen, in dessen Hände die Weltmission liegen soll. Jesus kam, um das vorzubereiten und diese Grundlage und den Weg zur Erlösung zu schaffen. Und jetzt sucht er sich 12 Personen aus, die das für ihn weiterführen sollen. Und diese Gruppe, diese geschlossene Gruppe von 12 Personen, sie ist die ganze Zeit mit Jesus dann unterwegs. Sie verbringen viel Zeit mit ihm, sie sind unterwegs, sie werden ausgebildet und sie sollen die Evangelisation der ganzen Welt durchführen. Naja, und die Frage ist, hatte Jesus Erfolg? Vielleicht denken wir uns, naja, scheint nicht so gut auszusehen, dass Jesus sehr erfolgreich dabei gewesen ist. All die Jünger, sie haben sich im entscheidenden Moment, als es wirklich drauf ankam, sind die alle abgehauen, sind die alle weggelaufen. Jesus wurde verraten, er wurde überliefert, er wurde verleugnet, er wurde im Stich gelassen. Nicht nur von Judas, nicht nur von Petrus, von jedem Einzelnen. Alle sind sie weggelaufen. Richtig gute Freunde. Genauso war das. Und genau das war das, was Jesus tun wollte mit ihnen, damit ihr Herz geheilt wird von Menschenfurcht, von Kleinglaube, von Schwäche, von ihrem Versagen. Und Jesus ging diesen Weg mit ihnen bis ans Ende und verbrachte Zeit mit ihnen und bereitete sie darauf vor, was kommen wird. Und in diesem Verlauf, meistens nehmen wir an, dass es 3 Jahre waren. Es waren nicht 3 Jahre. Viele von ihnen waren zwar schon Jesu Jünger, die mit ihm irgendwo unterwegs waren, aber diese Gruppe von 12, die hat Jesus erst später gegründet. Wahrscheinlich waren sie 18 bis vielleicht 22 Monate mit Jesus so als Gruppe unterwegs. Und Jesus redete mit ihnen, kündigte an, was alles kommen wird. Er sagt sein Leiden und Sterben voraus und bereitet sie darauf vor, was kommen wird und was sie noch gar nicht wissen. Nicht nur als Gruppe begegnet Jesus ihnen. Nicht nur als Gruppe sind sie ihm irgendwie nah, sondern jeder Einzelne von ihnen hatte Lektionen im Leben, die sie lernen mussten. Wo sie korrigiert werden mussten. Wo sie verändert werden mussten. Und Jesus hatte mit jedem Einzelnen einen Plan. Die Frage ist so ein bisschen, stell dir vor, du bist Jesus. Und du hast deinen Auftrag so gut wie beendet. Und du hast die Aufgabe, jetzt 12 Personen auszusuchen, die die ganze Welt missionieren. Wen würdest du aussuchen? Wer würde in deine Auswahl kommen? Und wenn mir die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte fehlen würden und ich heute nichts über Gemeinde wüsste und nur die Geschichten von den Jüngern lesen würde, dann würde ich sagen, auf keinen Fall. Da würde mir einfach nur schlecht werden, wenn ich die Geschichten von den Jüngern lesen würde und mich fragen würde, wie soll das um alles in der Welt überhaupt nur raus aus Jerusalem kommen? Und wenn es nach ihnen ginge, wären sie wahrscheinlich auch immer dort geblieben. Wenn ich das aus meinem eigenen Auge betrachte, dann müsste ich sagen, Jesus, das funktioniert auf gar keinen Fall. Niemals. Und wisst ihr, ich erwische mich immer wieder selbst dabei. Selbst während ich das Leben dieser Jünger studiere, auch studiert habe in den letzten Monaten. Und all diese Geschichten lese und sie rauf und runter lese, dass ich mich immer wieder gern mal so über die Jünger stelle. Und so ein bisschen von oben herab beurteile, wie sie waren. Und ich frage mich dann, warum sie alle eigentlich weggegangen sind von Jesus, obwohl sie ja wussten, was passieren würde. Obwohl Jesus ständig sein Leiden angekündigt hat, waren sie überrascht, dass er am Kreuz gestorben ist und enttäuscht. So enttäuscht waren sie von ihm. Warum? Haben sie ihm nie zugehört? Ich frage mich, warum sie so viele Dinge schwer begriffen haben, obwohl Jesus es ihnen doch so klar gemacht hat, so deutlich mit ihnen gesprochen hat. Und ich frage mich immer wieder, war den Jüngern nicht klar, was passieren würde? Warum waren sie so schnell dabei, einfach zurückzugehen in ihren alten Beruf? Einfach dort weiterzumachen, wo sie vorher waren, bevor Jesus kam? Aber wenn wir einen genaueren Blick hineinwerfen in das Leben dieser einzelnen Personen, und das werden wir tun, dann wird uns oft ein Spiegelbild aufgezeichnet. Und in diesem Spiegelbild, das uns aufgezeichnet wird, sehen wir die Lektionen, die Jesus mit den Jüngern durchgemacht hat. Wir sehen also, was Jesus in den einzelnen Beziehungen mit ihnen gemacht hat, wie er ihnen begegnet ist, welche Gespräche er mit ihnen hatte, was er ihnen gesagt hat, was sie durchleben mussten, weil das genau auch das ist, was Jesus mit uns tut. Weil jedem Einzelnen von uns unterschiedliche Dinge in unserem Leben passieren. Weil es unsere Lebenslektionen sind und weil ich ganz andere Lebenslektionen brauche, wie es jeder Einzelne von euch braucht. Aber es kommt immer wieder neu dazu, dass wir, während wir dieses Leben der Jünger studieren werden, uns ein Spiegelbild vorgehalten wird und wir merken, oh ja, ich glaube, diese Lektion, die brauche ich auch. Diese Zurechtbringung, die brauche ich auch. Diese eine Sache, die in meinem Leben irgendwie verloren gegangen ist, die brauche ich wieder. Weil Jesus genau das in unsere Beziehung tut und genau so mit uns umgeht. Anders können wir nicht verändert werden. Die Reihe heißt, verändert in seiner Nähe. Das ist den Jüngern passiert. Sie wurden verändert, weil sie Jesus nahe gekommen sind, weil sie mit Jesus gelebt haben, weil er sich selbst für sie nahbar gemacht hat. Und weil Jesus auf diese Welt kam und für uns am Kreuz gestorben ist und wir heute eine Beziehung zu ihm haben können, ist er auch für uns nahbar geworden. Das heißt nicht, dass er immer nah ist, nicht immer auf die gleiche Weise, aber wir können uns ihm nahen. Und er kann sich uns nahen und mit uns Lektionen durchgehen und durcherleben, die wir brauchen, damit wir immer mehr so werden wie er. Mit jedem einzelnen Jünger ging Jesus seinen Weg, so wie er auch mit jedem einzelnen von uns einen Weg gehen muss. Und die Jünger, sie gingen durch Schwachheit und sie gingen durch Versagen und sie gingen durch Menschenfurcht und sie gingen durch Zweifel und durch Sünde und durch Stolz. Sie gingen alle Wege, die auch wir gehen müssen. Und gleichzeitig ging Gott mit ihnen auch Wege der Heilung, Wege der Veränderung, Wege der Gnade, Wege des Vertrauens. Auch alles Wege, die wir brauchen. Möge Gott uns im Verlauf von dieser Reihe immer mehr einen Spiegel vorhalten, damit wir uns selbst darin wiedersehen und merken, wie er uns auch in diesem Bild immer mehr verändern will, wo wir es nötig haben. nicht irgendwo, nicht indem wir uns Mühe geben und Gesetze aufbauen wie die Pharisäer, sondern in seiner Nähe. Dass er manchmal vielleicht einen Weg mit uns geht, wo wir zunächst enttäuscht werden, weil er anders ist, als wir dachten. Vielleicht ein Weg, in dem er unsere falsche Religiosität, unser falsches Leben niederreißt, weil es gar nicht echt war. Weil wir uns vielleicht Dinge aufgebaut haben, mit denen wir selbst dann zufrieden waren, aber dahinter kein Glaubensschritt stand. Und uns immer mehr auf diese Rettung vorbereitet, ein Leben vollständig in der Rettung, mit ihm, bei ihm, in seiner Nähe, damit wir verändert werden. Und nächste Woche möchten wir dann einen Überblick über die Jünger bekommen und anschließend werden wir dann uns ein nach dem anderen genauer anschauen. Amen.